Meine zweite Tochter Irene Reinhardt, mit Martin verheiratet, die meisten von euch kennen sie und ihn, ist seit kurzem, nachdem sie ihr zweites Staatsexamen als Lehrerin hinter sich hat, die Referendarzeit davor und keine normale Lehrerstelle gefunden hat, lehrt sie jetzt an der Volkshochschule einen Kurs für Analphabeten. So nennen wir Leute, die weder schreiben noch lesen können. Davon gibt es in Deutschland ungefähr 7 Millionen. Etliche von denen können buchstabieren, aber sie können nicht lesen. Sie können keine Reihe von Buchstaben als Wort erfassen und schon gar nicht eine Reihe von Wörtern als einen sinnvollen Satz erfassen oder das, was der Satz aussagt. Auch mein Schwiegersohn und auch sein Bruder, der Christian Reinhardt, haben mit ähnlich gelagerten Dingen zu tun. Sie sind Sonderschullehrer und haben entweder mit Lernbehinderten oder mit geistig behinderten Schülern zu tun. Und die kommen, wie sehr viele Analphabeten auch, zumeist aus Problemfamilien, wenn das Wort Familie überhaupt zutrifft, weil es ja in der Regel ein Vater und eine Mutter in einer ehelichen Gemeinschaft beschreibt. Und da kommen wieder ganz wenige her, sondern die meisten hatten nur ein Elternteil. Sie kommen jedenfalls aus Familien, wo, wenn es überhaupt dort etwas Lesbares gab, dann war es vielleicht ein Comicbuch oder eine Bildzeitschrift und die auf dem tiefsten Niveau. Das Fernsehen gibt es immer, aber da wird auch selten also das dritte Programm oder Arte etwa eingeschaltet oder Dreisat, sondern da läuft auch da in aller Regel das, was auf dem niedrigsten Niveau ist, also die Privaten und auch davon noch die Einzelnen. Da kann man also auch nicht lernen. Und diese Kinder sind von Geburt an benachteiligt, einfach weil sie überhaupt nicht angespornt werden, weil sie gar kein Beispiel haben und so weiter. Prädisponiert sind sie, wie die sagen. Das ist der Hauptgrund für den geringen Zulauf auch, dass es so viele Menschen gibt, die so prädisponiert sind, also so von ihrer ganzen Erziehung und Anlage her so eingestellt, warum wir auch in unseren Gemeinden mit unserer Botschaft auf so sehr wenig Zulauf stoßen. Bei uns wird intellektuell zu viel verlangt. Die Kirchen und die Gemeinden, die etwas Greifbares, die etwas Sichtbares anbieten, die haben viel mehr Zulauf. Und das ist natürlich zuallererst die römisch-katholische Kirche. Und dann sind es andere Gruppen oder Kirchen wie die Neuapostolischen, die lebende Apostel haben, der redende Mund Gottes von heute oder die Mormonen oder Ähnliches. Und dann, die schnellst wachsendste Gruppe ist die, wo die Erfahrung, das Gefühlserlebnis das Allerwichtigste ist, wo das zum Prüfstein gemacht wird, dass Gott in dir ist, dass Gott bei dir lebt, eben die charismatische Bewegung. Und wir können es nicht verleugnen, manche von uns, die in unseren Gemeinden aufgewachsen sind, mit dieser nüchternen und manchmal sogar verkopften Art unseres Glaubens, wo es also alles zu lernen gilt und sehr intellektuell ausgerichtet ist deswegen, nicht wahr, wenn die in eine Pfingstversammlung geraten, in eine charismatische Gruppe oder Gemeinde, dann sind sie begeistert, da sehen sie etwas, was ihnen bei uns fehlt. Ein junges Mädchen aus der Gemeinde in Graz ging ein Jahr nach Frankreich, und zwar in einen Ort, wo keine biblische Gemeinde war. Sie folgte damit den Rat von jemand, der gesagt hat, es gibt überall Christen. Sie geriet in eine charismatische Gruppe, sie ging mit auf eine Freizeit, sie erlebte, was man dort die Geistestaufe nennt. Sie kam dann nach Graz zurück, kam nicht mehr in unsere Versammlungen, und ich nahm sie dann mit nach Wien auf ihren Wunsch, da musste ich hin. Und da sagte sie, ja, die Leute, die meinen, was sie beten im Gebet, die meinen das wirklich. Ich sage, woher weißt du denn, ob jemand in seinem Gebet es meint oder es nicht meint? Da hat sie gesagt, die stöhnen beim Beten. Und wir reden ganz normal und ganz natürlich. Das hat sie beeindruckt. Da war mehr Gefühl drin. Sie war ein gefühlsbetontes Kind, ein Mädchen. Und ich konnte das verstehen. Aber ich habe ihr gesagt, du bist auf einem Irrweg. Aber weil sie überzeugt war, wer dort in so eine Gemeinde hineinkommt von außen, der wird, wenn er das Beten dann anfängt, auch stöhnen, weil er es so lernt, weil er es so sieht. Er gewöhnt es sich so an, so wie einer, der aus der charismatischen Gemeinde in unsere kommt, nach einer Weile nicht mehr stöhnen wird, weil alle anderen nicht stöhnen. Nicht wahr? Das ist die ganze Sache. Der Valenti Davidov, Evangelist in Danzig und Sopot in Polen, war vorher, ehe er Christ im biblischen Sinn wurde, der Sekretär der Vereinigten Pfingstgemeinden von Polen. Er hat mir erzählt, dass man lernen kann, in Zungen zu reden. Er sagt, das kann man lernen. Er könnte das uns beibringen, wenn wir das wirklich wollten. Aber genug damit. Aber wir müssen verstehen, weil da etwas geboten wird, was den ganzen Menschen ergreift, was ihn innerlich aufwühlt, was ihn innerlich erregt. Deshalb haben alle Gruppen, die etwas Sichtbares, etwas Fühlbares anzubieten haben, ungeheuren Zulauf. Und ich glaube, von daher könnten wir schon ein bisschen mehr Gefühl zeigen und ein bisschen mehr Gefühl unter uns zulassen, um da ein Bedürfnis, das doch in sehr vielen von uns vorhanden ist, auch gerecht zu werden. Wir fühlen es ja ohnehin. Wir haben es nur angewöhnt, es da nicht zu zeigen. Wir sollen nicht Theater spielen, davon ist nicht die Rede. Wenn wir mit Menschen neu zusammenkommen, dann wissen wir, dass wir mit viel Geduld und mit viel Mühe und Arbeit erst eine Willigkeit zum Lernen herbeiführen müssen und dann diese Willigkeit nutzend das Lernen begleiten und als Lehrer auftreten müssen. Der Michael Jakobs hat mir gestern kurz auf die Frage, wie es in Schaffhausen geht, das auch gesagt. Er hat gesagt, es geht so mühsam langsam, da sitzt du, so mühsam langsam vorwärts. Und die meisten, die eine Zeit kommen, vielleicht sogar getauft werden, das weiß ich nicht, die verlieren wir nach einiger Zeit wieder, weil sie eben etwas suchen in dieser Hinsicht, was wir ihnen da nicht bieten und weil sie das, was wir bieten können, nicht erkennen lange Zeit. Das müssen wir ihnen erst bewusst machen. Nun sind wir Deutsche aber nicht damit charakterisiert, dass wir ein Volk von Analphabeten wären oder von Dummen, Primitiven, Lernunwilligen. Wir haben eine solche Schicht in unserem Volk und mit denen haben wir, wenn wir mit ihnen als Christen in Berührung kommen, die wir für den Herrn gewinnen wollen, unsere Probleme. Wir sind aber andererseits ein sehr hochentwickeltes Volk mit einem der höchst entwickelten Bildungssysteme der Welt, wenn man an unsere Schulen, Hochschulen, Bibliotheken, Museen und so weiter blickt. Und so gibt es auch die Mehrheit der Deutschen, die durchaus bildungs- und lernwillig sind. Und zwar geht das in zwei Richtungen. Einmal, weil sie durchaus begreifen, dass der einzige Weg oder fast der einzige Weg, um zu Geltung und Reichtum oder Wohlstand zu kommen und allem, was damit zusammenhängt, der ist, dass man lernen muss, dass man sich ausbilden muss, dass man seine Fähigkeiten entwickeln muss und erweitern muss. Das sehen durchaus viele und sind auch bereit, da Zeit und Mühe einzusetzen. Das hat mich, und weil es uns doch bewusst ist, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen dem, was jemand gelernt hat und wie lange, was er für Abschlüsse hat und dem, was er dann für eine Arbeit tut und was er dann auch verdient. Ich war ja vergangenes Jahr 2 Wochen in Brasilien, weil da eine Tochter von mir lebt zurzeit, bis nächstes Jahr, so Gott will. Und das hat mich dort noch viel mehr beeindruckt als hier. Dieser Bildungshunger, den die Menschen haben. Nur dort sind sie nicht so verwöhnt wie hier in Deutschland, dass der Staat alles bezahlt. Dort muss man fast überall Privatschulen besuchen und muss ein teures Schulgeld bezahlen. Aber die Leute tun das, weil das sie als den einzigen Weg sehen, um aus ihrer eher nicht so guten Situation herauszukommen, weil die lange nicht oder fast keinen Sozialstaat kennen. Das ist das eine. Es gibt aber auch viele Deutsche, die sehen in der Bildung einen Wert an sich, ohne dass sie da an einen Beruf denken und so weiter. Nicht nur in Deutschland, auch anderswo. Bildung hat auch einen Wert an sich, einfach weil es den Menschen bildet, weil es ihn völliger macht, weil es ihnen Möglichkeiten schenkt, zu verstehen, zu begreifen, zu fühlen, die er sonst nicht hatte. Weil das so ist, ist der Feind, der Satan, auf all diesen Feldern zur Stelle. Er hat die Dummen ohnehin im Griff. Er hat aber auch längst das Bildungssystem der verschiedenen Länder im Griff. Er diktiert die Maßstäbe. Wenn wir die verschiedenen Theorien sehen, die die Pädagogik aufgebracht hat, die Philosophie aufgebracht hat. In Deutschland alleine, wenn wir es nur auf unser, wo die meisten von uns herkommen, auf Deutschland beschränken und rückblicken, was in den letzten Jahrzehnten da für Ideen aufkamen, die antiautoritäre Erziehung zum Beispiel, und von der man sich längst wieder verabschiedet hat, weil sie nichts anderes produziert hat als Misfits, Menschen, die unglücklich sind und in der Gesellschaft nicht zurechtkommen. Eines nach dem anderen, und immer galt es als Erkenntnis der Wissenschaft und immer wurde es, besonders in den linksregierten Ländern, zur Grundlage des Erziehungssystems gemacht, der Lehrpläne, der Ausbildung der Lehrer in diesen Schulen. Hier in Hessen und besonders in Südhessen, da war das vor 30 Jahren so, dass der mündige Bürger da oben hin kam. Ich weiß, ich kam in die Schule, in die meine Töchter damals gingen, in Sprendlingen, ein ganz neu gebautes Gebäude, wunderbar, mit allem Luxus. Die Türen waren aus massivem Teakholz. Und das hättet ihr mal sehen sollen. Vollgesprüht, macht kaputt, was euch kaputt macht. Zum Beispiel war da an die Wand gesprüht, eine Tür war angezündet, war ein bisschen verbrannt. Das war dahinter und dieser ganze Luxus, der war für nichts. Der Satan hat das immer noch in der Hand, auch in der Theologie. Durch die unselige Verquickung, die Luther herbeigeführt hat, indem er die neu reformierte Kirche als Staatskirche organisiert hat, als Staatsreligion und das jeweilige Staats- oder Landesoberhaupt, den Fürsten, auch zum Chef der Kirche gemacht hat, nicht wahr? Wurden die Universitäten zu den Ausbildungsstätten der Pfarrer und der Pastoren und die Professoren sind unabhängig auf Lebenszeit eingesetzt, frei in der Forschung und können ihre Ideen verbreiten und können sie entwickeln und werden teuer mit unseren Steuermitteln bezahlt und verderben die Kirche von innen her mit ihrem Unglauben, mit ihren liberalen Theologien. Christen bilden deswegen immer schon eine Subkultur. Das, was da im Hebräerbrief steht, dass Jesus draußen gelitten hat vor dem Tor und dass wir hinausgehen müssen, um seine Schmach zu tragen, das war nie anders in der Welt. Das ist heute so. Wir müssen uns damit abfinden, müssen das auch nicht nur uns abfinden, wir müssen es sogar froh akzeptieren, dass wir Außenseiter in dieser Gesellschaft sind, dass wir belächelt werden, dass wir vielleicht sogar verspottet werden, dass wir einfach nicht alles mitmachen können, was da jeweils groß dasteht und die anderen für richtig halten. Und da ist Lernen sehr wichtig. Nicht nur Lernen, auch Tun, das wollen wir mal voraussetzen. Ich glaube, für die ganze Woche hier gilt, wenn wir so viel vom Lernen reden, das kommt ja auch noch als Rede heute Abend, glaube ich, nicht wahr, dass das auch getan werden muss. Aber für alles Tun ist das Lernen die Voraussetzung, denn zuerst muss man ja mal wissen, was man tun will und warum man es tun soll, und das muss man lernen. Kann man also je genug lernen? Darauf kann ich sowohl Ja als auch Nein sagen. Wenn es um den Grundsatz des Evangeliums geht, um die Grundsätze, um die Errettung durch Jesus, das ist sehr schnell gelernt und begriffen. Da trifft das zu, was Hans am ersten Abend gesagt hat, den Unmündigen hat es Gott offenbart, den Weltweisen hat er es verborgen. Das ist das eine. Aber dann haben wir auch Worte in der Schrift, wie etwa im 2. Petrusbrief, ganz am Ende, im 3. Kapitel, die Verse 15 und 16, wo er sagt, haltet die Geduld des Herrn für eure Rettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften, zu ihrer eigenen Verdammnis. Also Petrus erwähnt zwar Paulus als Beispiel für einen, der auch schwer verständliche Dinge geschrieben hat, aber er ist nicht die Ausnahme. Er sagt, in den anderen Schriften gibt es auch solche Texte, die Ungelehrten, und die Leichtfertigen, sagt er, verdrehen das, und zwar, weil es eben doch darauf ankommt, was einer glaubt und tut, sie verdrehen das zu ihrer eigenen Verdammnis. Es muss gelernt werden. Aber auch da, nicht wahr, gibt es auch einen Bildungsfleiß oder Wissensdurst, der in die falsche Richtung geht. Da muss ich an das größte Werk von Johann Wolfgang von Goethe denken, Dr. Faustus, der damals, als Goethe das schrieb, den Höhepunkt in Deutschland, also die Philosophie des sogenannten Idealismus, darstellte und dessen Buch verschlungen wurde von Millionen von Deutschen, die sich da wiedererkannten, die so sein wollten im Kern. Worum geht es? Ich setze mal voraus, dass nicht alle hier den Dr. Faust gelesen haben und deshalb sage ich mal im Kern, worum es geht. Fängt also damit an, dass dieser Dr. Faust, der ist schon ein Doktor, er hat schon allerhand gelernt, sonst wäre das nicht, dass er einen Monolog hält. Fängt an, habe nun, ach, Philosophie und so weiter, studiert mit heißem Bemühen. Er erinnert sich selbst, er redet in diesem Monolog davon, was er alles schon studiert hat, um Wahrheit zu finden, um Sinn zu finden, um befriedigt zu sein in seinem Drang nach Wissen, nach Verstehen der Welt. Am Ende zieht er ein Resümee, da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Hat er da aufgehört, hat er gesagt, es hat keinen Zweck, ich habe es wie Pilatus, was ist Wahrheit? Es gibt keine letztlich, was immer mehr Menschen heute denken. Nein, das hat er nicht getan. Sondern er hat sich entschlossen, wenn er schon auf natürliche Weise nicht alle diesen Antworten und das alles finden kann, dann wird er den Teufel zu Hilfe nehmen. Und so hat er mit dem Teufel in der Gestalt des Mephistopheles, des Mephisto, einen Bund geschlossen, einen Vertrag gemacht, der, wenn es dem gelingt, ihn je dahin zu bringen, dass er satt ist, dass er zufrieden ist, dass er kein Bedürfnis hat, nach mehr zu lernen und mehr zu erfahren, wenn das dem Mephisto gelingt, dann darf er die Seele des Dr. Faust in die Hölle bringen. Und der Mephisto macht sich ans Werk. Und vieles, vieles erlebt er, das da im Drama beschrieben wird. Schlimme Sachen sind dabei. Er verführt ein unschuldiges Mädchen, es wird schwanger. Das ist eine große Schande damals gewesen, dass ein nicht verheiratetes Mädchen ein Kind hat. Sie bringt das Kind um. Als Kindesmörderin kommt sie vor Gericht und wird hingerichtet. Das beobachtet der Dr. Faust nur. Am Ende ist er nicht satt. Und als er stirbt, da kommen die Engel und nehmen seine Seele und bringen sie zu Gott in den Himmel. Und der Chor singt, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Das war den Deutschen aus dem Herzen gesprochen. Dieser Drang, immer mehr zu lernen, sich immer höher zu bilden, immer zu streben, darum geht es. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Das ist das Evangelium nach Goethe. Das ist aber auch das Evangelium nach Satan. Das ist nicht das Evangelium Jesu Christi. Jesus verspricht uns, Ruhe zu finden für unsere Seelen. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Wir lernen zum Beispiel im 2. Thessalonicher Brief, dass wer die Liebe zur Wahrheit nicht hat, verloren gehen wird, weil er die Liebe zur Wahrheit nicht hat. Und deswegen suchen wir die Wahrheit. Aber wir suchen nicht die Wahrheit aus Liebe zum Suchen. Wir suchen die Wahrheit aus Liebe zur Wahrheit. Und da, wo wir sie gefunden haben, da brauchen wir nicht länger zu suchen. Da, wo wir getrunken haben, haben wir keinen Durst mehr. Durst ist da, weil es Wasser gibt. Nicht, weil der Durst in sich eine Tugend ist. Und so ist auch die Suche nach der Wahrheit, so herrlich und wunderbar sie ist und so, wie sie den Menschen, der die Wahrheit nicht liebt und nicht sucht, in die Verdammnis bringen wird, weil er das Heil nicht finden kann. Die Suche nicht der Selbstzweck, sondern das Finden ist der Zweck, Jesus zu finden, durch Jesus Gott zu finden. Das ist der Zweck. Darum ist Jesus gekommen. Er ist die Wahrheit und das Leben. Und er hat es auch zu Pilatus gesagt, und das war der Anlass, als Pilatus dann, wie ich vorhin schon mal zitierte, gesagt hat, was ist Wahrheit? Und ging hinaus. Das war also keine Frage eines wahrheitssuchenden Menschen, sondern es war eine Feststellung eines Skeptikers oder Agnostikers. Es gibt keine. Und sein Handeln zeigt ja, er ging aus dem Zimmer, er erwartete keine Antwort und suchte keine. Jesus hatte gesagt, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Wie kommen wir aber nun heute zu Jesus? Er ist ja nicht mehr hier. Pilatus stand ihm gegenüber. Und als Jesus damals die Abschiedsreden begann, Johannes 14, wo er dann sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, da stand er mitten unter seinen Jüngern, da konnte man ihn sehen, die Wahrheit, man konnte ihn hören, die Wahrheit. Wir können beides nicht. In Johannes 17 haben wir, das nennen wir gewöhnlich das hohe priesterliche Gebet Jesus, so steht es in der Bibelüberschrift, da redet Jesus von jenem Teil seiner Sendung, der jenem Auftrag, der darin bestand, Gott, sein Wesen, den Menschen kundzutun. Ich habe nicht die Zeit, das ganze Kapitel zu lesen, sondern Jesus sagt, Vater, ich habe das getan, was du mir aufgetragen hast, den Sinn nach, ich komme nun zu dir zurück, aber er lässt Menschen zurück und er sagt hier im Vers 6, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir gegeben hast. Dann Vers 8, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Das ergänzt, es komplementiert diesen ersten Teil. Ich habe deinen Namen den Menschen kundgemacht, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen weitergegeben. Und dann Vers 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und dann Vers 17, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Ich habe jetzt nur einzelne herausgegriffen, aber das entstellt nicht den Sinn. Es komprimiert es nur auf diese wesentlichen Gedanken. Der Name Gottes, der für das Wesen Gottes, für Gott selber steht, die Wahrheit und das Wort ist ein und dasselbe. Das ist hier gemeint. Und zwar, wenn er sagt, heilige sie in der Wahrheit, da meint er zuerst die Apostel, die er jetzt in die ganze Welt mit dieser Botschaft schicken wird. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Vers 18. Senden heißt Apostello, ausschicken. Die Gesandten sind die Apostel. So sende ich sie auch. Ich bitte nicht aber allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind nun auch wir. Durch das Wort dieser Apostel erfahren wir den Namen Gottes, das Wesen Gottes, die Wahrheit, das Wort. Das ist ein und dasselbe. Und dann kommt das, was wir auch alle kennen und uns bewegt, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, mir und ich in dir. Eine Einheit, die sich nicht auf dieses Wort allein gründet, ist nicht möglich. Wir können nicht eins sein mit der römischen Kirche, mit den Neuapostolischen, mit irgendeiner Gruppe, die neben oder über dieses Wort der Apostel eine andere Autorität und Offenbarungsquelle hat. Jesus bittet für die, die durch der Apostelwort an ihn glauben, dass sie eins seien. Anders ist Einheit nicht möglich. Sie kann nur auf dieser Grundlage sein. Alles andere wäre nicht die Einheit, für die Jesus gebetet hat. So ist also hier der Zusammenhang. Und das muss man im Sinn haben, wenn man nun zu dem Text kommt, der auch in unserem Programm steht, im 1. Korintherbrief 4, und dort im Vers 6, wo es heißt, liebe Brüder, das habe ich im Blick auf mich und Apollos gedeutet, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, was das heißt, nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Dieses Wort, das Jesus selber ist, und das er dann in Sprache, in Form von Wörtern, einer gesprochenen und geschriebenen Botschaft dann weitergegeben hat, nicht wahr? Das ist die einzige volle, abgeschlossene Offenbarung Jesu Christi. Und deswegen darf es kein über sie hinausgehen geben. Es ist die Art der Jugend, immer nicht zufrieden zu sein mit dem, was sie bisher kennengelernt haben. Und jeder von uns, der Kinder erzogen hat, weiß diese kritische Phase, wenn sie vom Kleinkind dann zum Teenager heranwachsen, wo sie sich ganz natürlich von den Eltern emanzipieren und wo eine Zeit ist, wo sie alles unter Umständen, was den Eltern heilig ist, zuerst einmal verwerfen, vielleicht sogar ablehnen, um sich selber einen neuen Standpunkt zu suchen. Es ist eine schwere Zeit für die Eltern, die daneben stehen und manchmal nur beten können. Nur beten können sie, denn jedes Wort ist dann zu viel. Und Das ist auch mit der Gemeinde geschehen. Wenn das in unseren Gemeinden heute geschieht, dass eine heranwachsende Generation vieles in Frage stellt, dann müssen wir uns nicht entsetzen. Das ist ganz natürlich. Ich weiß noch, es war in Graz, Stefan war 17, da kommt er eines Tages und sagt, Papa, ich glaube nicht, dass es falsch ist, Musikinstrumente zu haben. Ich sage, das verstehe ich. In deinem Alter habe ich das auch nicht geglaubt. Ich sage, das wäre auch zu viel verlangt. Denn diese Überzeugung, die setzt viele Dinge, die man vorher gelernt haben muss, voraus. Sie ist eine Frucht, die sich aus einem weit gespannten, tiefen Verständnis vieler Prinzipien ergibt. Die kann man von einem 17-Jährigen nicht erwarten. Er ist auf dem Wege und ich hatte keine Sorge, er wird es sein. Muss ich vielleicht an Churchill denken, dem man gesagt hat, wissen Sie, Ihr Sohn geht in kommunistische Studentengruppen. Hat er gesagt, würde mich wundern, wenn er das nicht täte. Würde mich aber auch wundern, wenn er mit 50 nicht konservativ wäre. Er war es. Und das mal nur nebenbei. Es war nicht im Manuskript, es kam ja gerade in den Sinn. Aber ich habe dann zu Stefan gesagt, ich sage, Stefan, du musst deine jetzige Sicht nicht verleugnen oder etwas behaupten, was du nicht aus eigener Überzeugung sagen kannst in Bezug auf die Instrumente. Aber du wirst auch verstehen, habe ich gesagt, dass wir in der Gemeinde nichts ändern werden, deiner jetzigen Sicht wegen. Nicht die Jüngsten bestimmen, was die Gemeinde des Herrn tut, sondern nicht umsonst hat der Herr in der Gemeinde die Ältesten eingesetzt, die auch an Lebensjahren und Glaubensjahren die Älteren sind. Sag deswegen. Wenn natürlich ein 40-Jähriger den Kindergottesdienst mit der Gitarre hält, dann klingeln bei mir die Alarmglocken. Da bin ich erschrocken. Und das ist etwas anderes. Aber Stefan hat auch das eingesehen. Ich sage, du musst begreifen, dass du noch viel zu lernen hast. Ich freue mich über alles, was du schon gelernt hast, aber da ist noch viel zu tun. Da ging das gut. Im ersten Jahrhundert ging das nicht so gut, in vieler Hinsicht. Gestern hat Rudi, und das hat mir jetzt geholfen, ich habe das nicht vorher gewusst, aber ich kann mich darauf verlassen, über die gnostische Bewegung geredet, die am Ende des ersten Jahrhunderts, in der zweiten Hälfte schon anfing, die hinter den biblischen Begriffen eine andere Bedeutung zuerst gesucht hat. Clemens von Alexandrien, der dann auch kurz nach der Jahrhundertwende als Theologe lebte, der war es auch, der gesagt hat, die Bibel bedeutet immer jeder Ausdruck zweierlei. Das, was er normalerweise bedeutet, und dann hat er noch einen tieferen zweiten Sinn. Den muss man entdecken. Da muss uns der Heilige Geist helfen. Und der Schüler des Clemens, Origenes, der nach ihm lebte, ich habe in der Bibelschule mal eine Arbeit schreiben müssen über die Hermeneutik des Origenes, deshalb habe ich noch grobe Erinnerungen, der hat einen dreifachen Sinn sogar aufgestellt. Der Clemens hat gesagt, jedes Bibelwort, jeder Satz und jeder Begriff fast hat eine fleischliche, eine körperliche und eine geistige Seite, Bedeutung. Und der Origenes hat es sogar dreifach, Leib, Seele, Geist, und hat gesagt, die Bibelworte haben eine dreifache Bedeutung. Und wenn ihr also lesen würdet, was der da manchmal gefunden hat, erfunden hat über diese Texte, dann würden euch die Haare zu Berge gehen. Aber diese Menschen waren völlig überzeugt, nicht über das hinauszugehen, was geschrieben ist. Es war doch immer die Bibel, von wo sie ausgingen. Nur haben sie die Wörter nicht für das genommen, was sie eigentlich bedeuten, sondern haben eine Symbolsprache erfunden und haben allerhand da hineingelegt, was nicht drin liegt. Da, und das ist auch sehr hilfreich, dass wir das die Woche haben, empfehle ich die Blätter zur Hermeneutik, die der Eugene Smith mitgebracht hat, dankenswerterweise, und zwar das von Furman Curley über die Hermeneutik. Die Gnosis hat so angefangen, zum Beispiel, nachdem Rudi hat es gesagt, alles was Geist war, war gut, alles was Materie war, war böse, haben sie die Fleischwerdung Jesu geleugnet. Es war ihnen unvorstellbar dann, dass der ewige Gott, der Geist, Jesus Christus war also ein hoher Geist, mit Fleisch, mit einem Körper eine Beziehung eingegangen sein kann. Dagegen wendet sich deswegen das Johannesevangelium, Kapitel 14, erstes Kapitel, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie der einzige Zeugte von seinem Vater hat, voll Gnade und Wahrheit. Und dagegen wendet er sich auch im zweiten Johannesbrief, wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten. Und wer leugnet, dass Jesus in das Fleisch gekommen ist, der ist nicht von Gott. Das war natürlich, ist nicht der einzige Punkt, an dem man sehen kann, ob jemand nicht von Gott ist oder von Gott. Aber in der Auseinandersetzung mit der Gnosis war das das entscheidende Merkmal. Einen anderen Hinweis, und das ist gestern auch schon zum Teil angesprochen worden, haben wir in der Offenbarung im 2. Kapitel, in dem Sendschreiben an die Gemeinde von Thyatira. Rudi hat es unter Hinweis, dass das eine Frau war, und ich widerspreche seiner These damit nicht. Ich will aber jetzt weitergehen, was diese Isabel getan hat und warum vor allen Dingen. Denn das hat Rudi, das war auch nicht notwendig, das nicht gelesen. Also Offenbarung 2, Vers 20, sagt Jesus der Gemeinde, ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und dann heißt es im Vers 24, euch anderen aber sage ich in Thyatira, die solche Lehren nicht haben und nicht erkannt haben die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich will nicht noch eine Last auf euch werfen. Hier gab es Menschen, die haben versucht, auch mit Satan in Verbindung zu kommen. Auch das sei ein großes, mächtiges Geistwesen, das trifft ja zu. Und sie haben sich wiederum über das, was die Schrift sagt, hinweggesetzt und wollten auch mit ihm in eine Verbindung kommen. Und um das zu tun, haben sie gezielt gesündigt, mutwillig gesündigt. Ich will das mal abgrenzen gegen andere Sündigen. Also wenn jemand in das Geschäft geht, hat kein Geld, sieht einen Artikel, den er gern hätte, besonders Kinder und Jugendliche trifft das ja, einen Lippenstift zum Beispiel, dann wird er geklaut. Und er wird auch gestohlen und es ist eine Sünde, wenn man weiß, Diebstahl ist Sünde. Was ist denn das Motiv für diese Sünde? Das Motiv ist, ich will den Lippenstift. Mutwillig sündigen wäre, dass ich sage, ich will jetzt mal sündigen und deshalb klaue ich was. Oder wenn zwei Menschen, die nicht miteinander verheiratet sind, sich verlieben und ihre Leidenschaft reißt sie hin und sie haben Verkehr, dann nennt die Bibel das Unzucht. Und falls einer verheiratet ist oder beide nicht miteinander, dann ist das auch Ehebruch. Aber wenn Leute miteinander ins Bett gehen, um den Satan kennenzulernen, um Gottes Gebote zu brechen, um zu sündigen, dann ist das noch etwas anderes. Und genau das ist hier passiert. Ich frage mich manchmal, ob jene Texte aus dem Hebräerbrief von der mutwilligen Sünde auch darauf zielen und damit zu tun haben. Aber hier wollten Menschen ganz speziell die Tiefen Satans erkunden. Ich will über die Gnosis nicht weiter eingehen, ich wollte es nur anreißen. Aber das hat schließlich zu solchen Perversionen geführt. Ich hoffe, es wird jetzt niemand schlecht. Die haben dann zum Teil das Abendmahl gefeiert und statt des Brotes hatten sie männliches Sperma und statt des Weines hatten sie weibliches Menstruationsblut. Zu solchen Dingen haben sie sich verstiegen. Also diese Idee, dass die Bibelworte mehr als nur einen Sinn haben, das wurde also in diesen ersten Jahrhunderten sehr weit verbreitet. Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann sehen wir, wie immer wieder aus solchen Dingen über das einfache, klare Wort hinaus Neuerungen eingeführt worden sind. Auch heute sind sich die Menschen nicht deswegen uneins in wesentlichen und allen Glaubensfragen, weil es die Bibel so sagt, wenn auch manche Unbedarfte das denken, sondern zumeist über was sie nicht sagt. Ich habe beispielsweise von der Freien Evangelischen Gemeinde Bundesverlag in Wittenruhe ein Buch. Da schreiben sie, wie man zur neutestamentlichen Zeit Christ wurde. Indem man das Wort hörte, glaubte, umkehrte, sich taufen ließ. Da sagen sie, damals war die Taufe der abschließende, gültig werdende Schritt der Heilsannahme. Heute rettet Gott die Menschen auf andere Weise. Und dann sagen sie, aufgrund der historischen Geschichte, der Einführung der Kindertaufe, rettet Gott die Leute heute anders. Woher wissen wir das eigentlich? Wir wissen es überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, dass er sie nicht rettet. Und ich habe das noch nie gesagt. Und trotzdem stehen immer wieder Leute unter uns auf, stänkern und sagen, wir sagen immer, die anderen werden alle verdammt. Ich möchte mal wissen, wer das je gesagt hat. Aber die stänkern, sagen damit, die werden alle gerettet. Und damit greifen sie ein in die Souveränität Gottes. und maßen sich ein Urteil an, das Gott alleine zusteht. Denkt da mal ein bisschen nach, die ihr so leichtfertig daherredet. Die haben auch einige, was ihr da eigentlich anstellt. Und dass ihr Menschen das Heil zusprecht, die es nach dem Wort Gottes nicht haben. Wenn Gott es ihnen trotzdem schenkt, Halleluja. Aber wissen kann ich das nicht. Und du auch nicht. Nur er. Diese ganzen Veränderungen, die zu der Zerstreuung geführt haben und zu der Zerschneidung, sind über das Wort hinausgekommen. Und deswegen haben auch fast alle diese Gruppen ihre nebenbiblischen oder überbiblischen Autoritäten. Die Beschlüsse der ersten 7 Konzilien, die orthodoxe Kirche und die römisch-katholische. Dann dazu bei der römisch-katholischen die mündliche Tradition. Und dann noch den Papst als unfehlbaren Ausleger. Gottes Wort und Luthers Lehr vergehen nun und nimmermehr, war ein vielgehörter Spruch im Luthertum. Heute ist beides weitgehend verschwunden aus dieser Kirche. Und die Kirche wird auch verschwinden, wenn sie so weitermacht. Auch bei vielen Sondergemeinschaften, wir wissen das. Aber meine Zeit ist also schon um. Auch der Pietismus hat das. Das kenne ich nun gut, weil ich da ein Kind des Pietismus bin. Ich komme aus der landeskirchlichen Gemeinschaft und ich verdanke denen viel. Da habe ich gelernt, Jesus zu lieben. Da habe ich gelernt, in der Bibel zu lesen und sie zu lieben als Gottes Wort. Und da habe ich beten gelernt. Das sind ganz wichtige Dinge. Aber ich habe auch gesehen, dass da, und das trifft auf den gesamten evangelikalen Raum, so wie man das heute nennt, zu, dass da eine Einstellung zur Bibel ist, die ganz gefährlich ist. Nämlich, der Herr muss mir Licht geben über das, was das Wort meint. Das ist eine Gratwanderung, die da gemacht wird. Ich bete jedes Mal vor einer Bibelstunde oder Predigt, dass Gott mir helfen möge und Weisheit geben und meine Gedanken irgendwie lenken und mir hilft, die Wahrheit zu sehen und klar darzubieten. Das ist das eine. Aber andererseits sind viele dieser Menschen, die eigentlich denken, dass niemand genau weiß, was Bibelworte bedeuten, bis der Heilige Geist ihnen direkt im Herzen den Aufschluss gibt, was sie bedeuten. Und sie können dann unter Umständen das Gegenteil von dem Wortsinn bedeuten. Das ist eine weit verbreitete Sache. Und jeder, der so denkt, fühlt sich dann, wenn er zu einer Ansicht gekommen ist, ja direkt vom Geist geführt und bestätigt in dieser Ansicht. Und dann kann das Gegenteil nicht wahr sein. Und wenn man dann ein Schriftwort vorliest, das Satz für Satz das Gegenteil oder Wort für Wort das Gegenteil sagt, dann kommt zum Beispiel dieser Märtyrer unter den Bibelworten, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Das haben wir ja alle wohl schon erlebt, die das versuchen. Und das ist selber ein Missbrauch dieses Wortes. Denn das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das hat mit dem Unterschied zwischen Alten und Neuen Bund zu tun und nur damit. Wir müssen Gott um Hilfe bitten. Aber wir müssen klar sein, die Wahrheit ist das Wort Gottes. Paulus schrieb den Ephesern, im 3. Kapitel könnt ihr das lesen am Anfang, er sagt, Gott hat das Geheimnis, das früher eins war, mir, also dem Paulus, kundgemacht durch Offenbarung, wie ich es euch in Kürze geschrieben habe. Und ihr lernt es, wenn ihr lest, was ich euch geschrieben habe. Er war der Meinung, das könnte man durchaus verstehen. Die Offenbarung fand nicht statt, als die Leute es lasen. Die Offenbarung fand statt, als Gott durch seinen Geist es in den Kopf und in das Herz des Paulus gab. Und dann hat es nur verbreitet, was Gott ihm offenbart hat. Und wir können es wissen, wenn wir es lesen. Dass dieses Lesen nicht immer leicht ist, das hat ja Petrus gesagt und das wissen wir alle auch. Und deshalb beschäftigen sich viele von uns mit dem Urtext und mit der Grammatik der Sprache. Denn wenn es Gott gefallen hat, seine Offenbarung in Form menschlicher Sprache zu geben, und auch noch in geschriebener Sprache, dann ist es klar, dass alle die Gesetzmäßigkeiten, die mit der Sprache zu tun haben, dabei eingegangen sind und dabei beachtet werden müssen. Und wenn etwas ein Adverb ist, dann kann es nicht als Adjektiv verstanden werden, wie das Würdige beim Abendmahl zum Beispiel. Die ganze Brüdergemeinde beruht auf diesem Missverständnis und nimmt würdig als ein Adjektiv, als eine Beschreibung der Person, die das Abendmahl feiert oder hält, während es doch die Umstände des Essens und Trinkens beschreibt. Weil es eindeutig ein Verb ist, das nur als Beispiel. Meine Zeit ist um, die Kassette ist auch gleich um, hätte noch viel zu sagen und ihr glaubt es mir auch, wenn ihr mich kennt, aber ich schließe mit dem, was Paulus dem Timotheus schreibt, Und was mir ein Anliegen ist für meine Kinder und auch jetzt meine Enkel. Die Älteste hat gerade Harding University bezogen vor 3 Wochen. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk gänzlich ausgerüstet. Gott sei Dank für seine Gnade. Amen.